Sie hören den Kurier.
Who has the best connections to Eastern Europe?
Who?
Who offers a first-class service in business class?
Who?
Fly Lauda. Service is our success.
Morgen Mittwoch jährt sich zum ersten Mal der Todestag von Niki Lauda. Und Zufall oder nicht, nur einen Tag später wird sich auch das Schicksal seiner letzten Fluglinie, Lauda Motion, entscheiden. Denn der Mehrheitseigentümer Ryanair hat von Lauda Motion drastische Sparmaßnahmen verlangt. Sonst wird der Standort Wien geschlossen. Und wer Ryanair-Chef Michael O'Leary kennt, der weiß, dass bei ihm nur die Zahlen zählen. Neben der schwächelnden Aua wäre das die nächste Hiobsbotschaft für den Wiener Flughafen. Wie geht es also mit Lauda Motion weiter, ohne die schützende Hand von Niki Lauda? Wie würde sich ein Ende von Lauda Motion auf dem Flughafen auswirken? Und könnte die Aua gar davon profitieren? All diese Fragen werde ich heute mit dem Luftfahrtexperten Kurt Hofmann besprechen. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Mitarbeiter von Lauda Motion wie auch der Aua sind ja derzeit auf Kurzarbeit und damit sind sie nicht alleine. 1,3 Millionen Menschen sind aktuell in Österreich in Kurzarbeit. Mehr als eine halbe Million Menschen sind arbeitslos. Heute hat Finanzminister Gernot Blümel daher bekannt gegeben, die Mittel für Kurzarbeit von 10 Milliarden auf insgesamt 12 Milliarden Euro aufzustocken. Die Kurzarbeit selbst kann insgesamt bis zu 6 Monate in Anspruch genommen werden. Alle Fragen und Antworten dazu findet ihr auch in der Mittwochausgabe des Kurier.
Und ich als Innenminister auch eine Mahnung aussprechen möchte, eine Mahnung an die Stadt Wien.
Gestern noch hat Innenminister Karl Nehammer die Stadt Wien noch wegen der leichten Steigerung der Infektionszahlen ermahnt und so einen kleinen Vorgeschmack auf den Wien-Wahlkampf geliefert. Wie praktisch, dass es heute gleich wieder eine Pressekonferenz gab. Heute machte der Innenminister ein Angebot.
Hier wieder mein Angebot an die Stadt Wien, um hier rasch reagieren zu können, dass wir selbstverständlich auch da als Polizei zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, Isolierungsmaßnahmen, Quarantänemaßnahmen zu begleiten und auch zu überwachen.
60% aller Neuinfektionen passieren nun mal aktuell in Wien. Dass seine Aussagen im Hinblick auf die Wienwahl als Wahlkampf ausgelegt wurden, das findet Nehammer absurd. Es geht nur um eine Verhinderung der zweiten Welle. Derzeit liegt der Reproduktionsfaktor wieder über 1 und das müsse man beobachten. Ziel ist es, den Wert unter 1 zu halten. Dann nehmen die Infektionen nämlich ab.
Das, was wichtig ist, ist, dass wir jetzt zusammen helfen, einen Wellenbrecher zu bauen in Wien. Es darf da nicht zu einer neuen Infektionswelle kommen, die die Normalität, die wir alle anstreben, uns dann wieder nimmt, weil wieder neue Maßnahmen gesetzt werden müssen. Sie sehen, wir haben derzeit mit 60% den höchsten Anteil in Wien an Neuinfektionen. Das heißt, es braucht ja ein Zusammenwirken aller. Deshalb mein Hilfsangebot.
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ließ die Kritik an den Neuinfektionen in Wien nicht auf sich sitzen und schoss heute im Rahmen der Pressekonferenz zum Thema Wiens Kultur in Corona-Zeiten zurück.
Für uns nicht nachvollziehbar, warum in den letzten Tagen mit einer Terminologie, mit der wir in Wien nichts anfangen können, operiert wird. Wenn die selbsternannte Flex des Bundeskanzlers davon spricht, er muss Wien vor einem Tsunami bewahren oder er möchte jetzt einen Wellenbrecher um Wien errichten, frage ich mich, aufgrund welcher Indizien, aufgrund welcher Zahlen eine solche Terminologie verwendet wird. Wir haben am heutigen Tag in Wien 25 Neuinfizierte.
Das Match, es wird also noch etwas länger andauern. Der Innenminister präsentierte heute außerdem die Kriminalstatistik in Zeiten von Corona. Seit den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ist die Kriminalität nämlich um fast 50% zurückgegangen. Laut dem Bundeskriminalamt hat es auch Tage gegeben, an denen es keine einzige Anzeige wegen einem Einbruch gab. Das sei das erste Mal überhaupt seit der elektronischen Erfassung. Die Erklärung dafür ist einfach. Wenn jeder zu Hause bleibt, kommt auch kein Einbrecher. Seit den Lockerungen ist jedenfalls wieder ein leichter Anstieg zu erkennen. Vier Tage nach dem Rücktritt von Ulrike Lunacek als Staatssekretärin für Kunst und Kultur gibt es jetzt eine Nachfolgerin, Andrea Mayer. Heute hat sie sich erstmals der Presse gestellt. Life is what happens to you while you are busy making other plans. Die neue Kulturstaatssekretärin begann ihren Auftritt ganz passend mit einem Songzitat. Nach einem kurzen Ausfall von Licht und Ton, ja, die Theatergötter sind zornig, fand sie aber rasch die richtigen Worte für die Kunst- und Kulturbranche.
Kunst und Kultur lässt uns über unser Leben reflektieren, über die Rahmenbedingungen, in denen wir leben und gestalten. Künstlerinnen und Künstler verstehen es sehr oft in ihren kreativen Prozessen, gesellschaftliche Entwicklungen vorwegzunehmen und geben uns so oft Orientierung. Künstlerische Werke bringen uns in Kontakt zu unseren Emotionen. Sie heben uns über uns selbst, über unseren Alltag. Sie machen uns dadurch manches fassbarer, begreifbarer.
Kunst und Kultur sind auf der ganzen Welt durch die Corona-Krise stark betroffen. Aber Österreich ist nun mal berühmt für seine Kultur, sagt Mayer. Die freischaffenden Künstler hätten es am schwersten. Daher möchte Mayer für sie eine staatliche Finanzierung. Zum weiteren Fahrplan für die Kulturbranche in den nächsten Monaten hat sich Mayer aber noch nicht geäußert. Man muss sich erst ansehen, unter welchen Modalitäten man Veranstaltungen stattfinden lassen könne. Aber eines ist klar.
Wir müssen Kunst und Kultur, um wieder zu einer Normalität zu kommen, live erleben können. Als aktives Publikum, live eingebunden in einen künstlerischen Prozess, den wir vor Ort miterleben können, anschauen können. Kunstschaffende wollen arbeiten. Sie wollen nicht nur finanziert werden. Sie werden gebraucht. Und wir brauchen sie. Sie gehören zu unserem Leben. Sie gehören zu unserer Normalität.
Zu unserer Normalität gehören derzeit auch die Schutzmasken. Aber sie schützen nicht vor Pollen. Für Allergiker brechen daher gerade besonders schwere Zeiten an. Auch weil jeder bei einem Nieser gleich das Schlimmste vermutet. Dazu passt der Tweet des Tages von Digium. Sie schreibt, bräuchte eine Maske mit der Aufschrift, es ist nur Heuschnupfen. Don't kill me, please. Also, ein Aufruf an die Maskenhersteller. Wer kann hier helfen?
I sometimes feel a little bit of not all that power, because especially the problems that I only finished 2 races this year. So, you know, it's all not funny anymore. So, it does get boring. And as long as the heart and the head is there, it is still. But I can feel one day it won't be anymore. And then I will retire overnight because, as you know, there's no point struggling along.
After practice for tomorrow's Canadian Grand Prix, Niki Lauda, twice a world motor racing champion, announced to an astonished motor racing world that he was retiring from the sport.
Ich habe es satt, blöd im Kreis herumzufahren, sagte Niki Lauda 1979 in Kanada und stieg aus seinem Auto und der Formel 1 aus. Wenig später erfüllte er sich seinen zweiten Lebenstraum und gründete seine erste Fluglinie, die Lauda Air. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schaffte es Lauda, die Fluglinie in Österreich zu etablieren. Der Absturz einer Lauda-Maschine wegen einer fehlerhaften Schubumkehr über Thailand 1991 wurde zum einschneidenden Erlebnis. Und es war Lauda selbst, der sich vehement für die Aufklärung einsetzte. Lauda flog auch weiterhin selbst die Jets. Nicht wenige Österreicher können davon erzählen, einmal mit dem Niki geflogen zu sein. In den 90er Jahren verkaufte Niki Lauda seine Fluglinie nach und nach und schließlich im Jahr 2002 ganz an die Auer. Zu dem Zeitpunkt war die Lauda eher in tiefroten Zahlen. Nur ein Jahr später, 2003, gründete Lauda mit Niki die nächste Fluglinie. Und wiederum verkaufte er große Anteile und dann die ganze Fluglinie an Air Berlin. Mit der Pleite von Air Berlin war auch Niki am Ende. Ursprünglich wollte die Lufthansa dann Niki übernehmen, das Kartellamt der EU entschied aber dagegen. Dann sollte Niki an die britisch-spanische IAG gehen. Doch mit einem Kniff konnte Lauda das Insolvenzverfahren nach Österreich holen. Der österreichische Gläubigerausschuss erteilte Laudas Firma Lauda Motion dann den Zuschlag für Niki. Und die Bundesregierung, vor allem aber der damalige Verkehrsminister Norbert Hofer, bejubelten die österreichische Lösung. Nur 2 Monate später verkaufte Lauda 25, später dann 75% der Lauda Motion Anteile an Ryanair. Anfang 2019 übernahm der irische Billigflieger komplett die Lauda Motion. Und zum dritten Mal steht auch jetzt wieder eine Fluglinie, die einst von Lauda gegründet wurde, vor dem Aus. Ein Jahr nach seinem Tod. Was also bleibt von dem Unternehmer Niki Lauda, der selbst nie etwas zu verschenken hatte? Und vor allem, wie geht es bei den Menschen bei Lauda Motion weiter? Am Telefon begrüße ich jetzt Luftfahrtexperten Kurt Hoffmann. Herr Hoffmann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne, grüße Gott.
Herr Hoffmann, am Donnerstag läuft die Frist von Ryanair-Chef Michael O'Leary für einen neuen Kollektivvertrag ab. Ist die Lauda Motion noch zu retten? Glauben Sie noch daran?
Die Tendenz ist eher mehr in die Richtung, dass die Lauda Motion in Wien schließen wird, die gesamte Basis, was dann ungefähr, glaube ich, 300 Jobs betreffen wird. Das betrifft aber nicht Stützpunkte, glaube ich, wie Stuttgart oder Düsseldorf in der Richtung. Dort sollte es ja dann noch weiter funktionieren. Mhm. Es kommt jetzt darauf an, ob sich noch die Gewerkschaft einigt mit Lauda Motion, dann könnte es weitergehen. Aber im Moment steht es eigentlich mehr in Richtung eines Scheiterns dieser Angelegenheit.
Aber kann die Gewerkschaft zu einem Kollektivvertrag zustimmen, wenn man da hört, dass der Flugbegleiter nur noch 1.000 Euro Bruttogehalt bekommen soll? Ich meine, da kommen noch Zulagen dazu, aber dennoch.
Ja, das ist natürlich schon wenig, das muss man schon sagen. Aber natürlich, es gibt auch Verträge in anderen Teilen Europas von Flugbegleitern, die genauso wenig sind oder zum Teil weniger. Aber da reden wir ja dann zum Beispiel von Stationen in Osteuropa und so in der Richtung. O'Leary setzt natürlich hier über letztes einen gewissen Druck an. Er wird auch andere Basen schließen von Ryanair selber. Er wird auch bis zu 3.000 Leute entlassen. Das erste Quartal ist auch finanziell noch schlimmer in der Verlustzone gerutscht als ursprünglich angenommen. Auch für eine starke Ryanair wird, glaube ich, sehr schwach werden.
Mhm. Was passiert denn mit den Mitarbeitern von Lauda Motion in Wien? Können da welche von Ryanair übernommen werden? Weil die Ryanair fliegt ja Boeing, Lauda Motion aber Airbus.
Ja, ich denke, es sollte bei der Flugbegleitung für sich jetzt nicht wirklich ein großes Problem sein. Du brauchst natürlich wieder eine Umschulung. Aber Ryanair hat ja selber genügend Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Interesse das er hat, hier Leute weiter zu übernehmen. Es sollten ja noch weitere Lauda-Stützpunkte offen bleiben. Wenn man dort so viele Leute braucht, glaube ich auch nicht, weil er das Geschäft ja sehr zögernd anlaufen wird. Sehr wichtig, die Basis auf jeden Fall in Palma de Mallorca. Dort sind die Slots, die Zeitfenster sehr begehrt. Also dort sind ja auch Flugzeuge von Lauda stationiert. Also Palma, Stuttgart, Düsseldorf und so, das hätte schon eine gewisse Daseinsberechtigung. Ja, aber wie gesagt, er versucht auch Auslieferung von zusätzlichen Airbus A320 Flugzeugen zu verzögern oder gar zu stornieren, weil es einfach ja der Bedarf nicht so groß ist an Flugzeugen. Es gibt zu viele im Moment.
Mhm. Vor 2 Jahren hat sich ja noch die Regierung gebrüstet, gemeinsam mit Niki Lauda den Verkauf von der Fly Niki an die International Airline Group, da sind British Airways oder Iberia auch dabei, abgewendet zu haben und eine österreichische Lösung gefunden zu haben. Am Anfang wäre ja auch noch die Lufthansa ja interessiert gewesen. Das Ganze war ja aus der Konkursmasse der Air Berlin. Aber wäre es rückblickend nicht vielleicht sogar besser gewesen, sozusagen hier eine große Fluglinie wie die International Airline Group oder die Lufthansa für die Lauda Motion zu bekommen?
Ja, könnte man im Nachhinein sagen, aber alle haben jetzt dieses riesige Problem von dieser Corona-Krise, auch die IAG-Gruppe, wo allein ja British Airways 12.000 Mitarbeiter entlassen wird und auch ziemliche Verluste einfährt. Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte Wien auch stärker vielleicht ausbauen können, als unter diesem IAG-Refugium. Nur der Wettbewerb in Wien, wie wir wissen, war ja so verrückt, mehr oder weniger, mit den vielen Billigfluglinien letztes Jahr. Mhm. Willy Walsh, der IAG-Chef, hat gesagt, in Wien war letztes Jahr der verrückteste Airport weltweit im Wettbewerb mit Billigfluglinien. Also da hat jeder seine Probleme gehabt. Er hat auch IAG gehabt, Lauda, wie man sieht, EasyJet. Also es war wirklich hier ein Zustand, wo jeder nur Geld verloren hat, inklusive Auer, wie wir alle wissen. Und ja, die Auer-Leute leidet natürlich heute auch darunter. Aber das wird sich jetzt alles bereinigen. Dieser irrsinnige Wettbewerb ist auf jeden Fall mal Geschichte für die nächste Zeit. wenn wir schauen, wer aller überbleiben wird von den Billigfluglinien vor Ort.
Ich würde noch mal ganz gern zu Lauda auch zurückkehren. Er hat ja 3 Fluglinien gegründet, nämlich die Lauda Air, dann die Flying Hicke sozusagen und jetzt zuletzt die Lauda Motion. Und jedes Mal hat er seine Fluglinie an irgendeinem Zeitpunkt dann auch wieder verkauft. Warum hat es Niki Lauda nie wirklich geschafft, ein vernünftiges Geschäftsmodell zu etablieren?
Ja, vielleicht waren die Zeiten auch immer wieder unterschiedlich. Also insgesamt, glaube ich, waren es sogar 5 Fluglinien. Es gab die Lauda Air 1, die ging in Konkurs. Dann die Lauda Air 2, die ja dann von der AO übernommen wurde.
Ja, stimmt, das war
relativ hohen Schulterstand. Lauda Air Italy, die ist dann übernommen worden von einer Firma namens Livingston. Niki und jetzt Lauda Motion. Ich glaube, die erfolgreichste Airline war mehr oder weniger Niki, wo doch auch Gewinne zum Teil erzielt wurden und das Konstrukt mit Air Berlin am Anfang ja wirklich auch ein guter Schachzug war. Die Langstrecke bei Lauda Air war natürlich schon auch sehr herausfordernd. Das war ziemlich auch verlustbringend. Also Niki, glaube ich, war so ziemlich das erfolgreichste. Ja, aber man hat aber auch gesehen beim Deal mit Lauda Motion und dann mit Ryanair, Michael O'Leary, eigentlich wirklich eine gute Idee, aber natürlich keine österreichische Lösung. Und heute aber sind alle, haben wirklich große Probleme. 85-90% aller Fluglinien der Welt benötigen Staatshilfe, sonst könnten sie nicht überleben.
Was bleibt jetzt vom Flugchef, vom Airline-Chef Niki Lauda? Natürlich hat er es geschafft, damals das Monopol der AO ein bisschen noch aufzubrechen, aber so rückblickend gesehen, was bleibt von ihm?
Also auf jeden Fall hat er, richtig wie Sie sagen, dieses AO-Monopol aufgebrochen. Das war natürlich schon durchaus herausragend, aber natürlich auch gemeinsam mit Attila Dogo dann hat er eine Servicekultur entwickelt an Bord von Flugzeugen, die es ja bis dato in dieser Form nicht gab. Und die Austrian Airlines Business Class hat ja heute noch dieses Konzept von Lauda, ja, sprich Lauda und Do & Co. implementiert. Also das war eigentlich, ich denke, der Service-Gedanke und immer wieder herausragende Ideen, wie zum Beispiel als erste Fluglinie hatten seine Mitarbeiter in der Kabine Jeans zum Beispiel, als Uniform. Also das auf jeden Fall. Aber natürlich jetzt ist der Name Lauda, Lauda Motion, unter Druck im Rahmen der Billigfliegerei. Und ja, leider Gottes, gerade im Moment jetzt nicht so ein positiver Einblick. Aber es gibt viele spannende Sachen rückblickend, die man mit den Namen Niki Lauda und Lauda kombinieren kann und soll.
Und Sie haben schon angesprochen, also Teile von Laudas Konzept sind zum Beispiel auch noch bei der Auer zu sehen und zu spüren. Kommen wir jetzt auch zur Auer. Da ist die große Frage, wird die Auer gerettet? Zumindest haben jetzt heute die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers die Frist nochmal verlängert, um einen Businessplan vorzulegen und das schaut auch ganz gut aus. Aber woran wird das jetzt, von was wird das abhängen, ob die Auer jetzt wirklich gerettet werden kann?
Ja, das verschafft jetzt ein bisschen Luft, das ist nicht schlecht. In den nächsten, glaube ich, 4 Wochen und so ist mehr Liquidität da. Auch dank von Stundungen, von Rechnungen diverser Partner und so, die was hier Dauer, Atempause geben und somit hat man mehr Zeit zum Verhandeln, um bessere Lösungen, bessere Pläne und Ideen zu bringen. Es wird auch davon abhängen, jetzt, wie es bei der Lufthansa selber weitergeht, dem Eigentümer der Auer. Die verhandelt ja auch um Staatshilfe, die sie dringend benötigt. Das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich heute müssen wir dann schauen, was will der österreichische Staat von der Auer, wenn er ihr Geld gibt oder ihr hilft? Welche Regelungen sollen kommen? Muss man mehr Kurzstreckenflüge einstellen oder wie es ja gerne die Grüne haben, dass man mehr auf die Bahn verlagert? Aber da muss man auch schauen, ob das Bahnsystem ausreichend ist, auch in Zeiten für Geschwindigkeit zum Transport zum Flughafen. Mal schauen, das sind alles noch sehr interessante Verhandlungen. Jedenfalls gibt es eine leichte Atempause für die Auer. Nichtsdestotrotz, eine Lösung muss doch schnell gefunden werden. Und man darf nicht vergessen, die Drehscheibe Wien dann wieder zum Leben erwecken, ja, als Auer-Hub, als Auer-Drehscheibe, kostet auch viel Geld und ist kein einfaches Unterfangen.
Aber wird es dennoch nicht ein Entgegenkommen der Lufthansa geben müssen? Weil immerhin gibt es ja wahrscheinlich schon einiges an Geld und Unterstützung auch vom Staat. Das heißt, dass die Lufthansa nur bekommt und nichts dafür hergibt. Das wird es ja dem Steuerzahler schwer zu erklären sein, oder?
Genau, so ist es. Und irgendwas muss es sicher geben. Und Carsten Spohr hat schon anklingen lassen, der Lufthansa-Chef, dass da die Auer doch jetzt vielleicht schneller, modernere, jüngere Flugzeuge bekommt. Man darf ja nicht vergessen, die Lufthansa hat sehr viele Flugzeuge bestellt, die sie ja selber nicht mehr braucht jetzt. Die Lufthansa wird ungefähr die Flotte, glaube ich, um 100 Flugzeuge reduziert. Also man könnte der Auer hier auch helfen mit modernerem Fluggerät. Und was die Lufthansa nicht will, was ich weiß, dass sich der Staat an der Lufthansa selber beteiligen würde. Also ich glaube, da haben sie überhaupt kein Interesse. Aber die Lufthansa selber ja gerade sehr unter Druck ist.
Ja.
Zugeständnisse von der Lufthansa muss es geben, ist ganz klar.
Was bedeutet denn das Aus von Laudamotion für die Auer, sollte es wirklich so weit kommen?
Ich glaube, die Auer würde einen Jubelschrei machen, wenn die Laudamotion nicht mehr wegfliegen würde, weil dann hat sie natürlich einen großen Wettbewerber weniger. Ich glaube, es waren 16, 18 Flugzeuge stationiert, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und war geplant, ja auch bis zu 90, über 90 Ziele diesen Sommer in Wien zu fliegen, Laudamotion. Also wäre schon ein ziemlicher Druck gewesen. Noch ist es nicht so weit, aber für die Auer natürlich wäre es ein großer Mitbewerber weniger, das ist ganz klar.
Wie wichtig ist es denn eigentlich, dass es eine österreichische Fluglinie in Wien gibt? Wir wissen jetzt, dass die Auer jetzt der Lufthansa gehört, aber dennoch, wenn sozusagen es für die Österreicher auch eine eigene Fluglinie gibt, für den Flughafen Wien.
Ja, es ist natürlich auch wie immer eine emotionale Geschichte, logischerweise. Dürfen wir nicht vergessen, auch die Swiss ist eine deutsche Fluglinie zu 100% im Lufthansa-Eigentum, aber trotzdem sehr schweizerisch. Es ist ja nicht nur auch wegen den Anbindungen in weltweit oder wichtige Ziele, dass sie auch eine Austrian Airlines bedient. Die Austrian Airlines ist ja auch Mitglied in der Star Alliance und dadurch kommen auch Partnergesellschaften nach Wien, wie die Air Canada, Air China, Air India, Ethiopian Airlines, All Nippon Airways. Die würden sonst nicht nach Wien kommen, hätten sie nicht einen strategischen Partner hier. Und das ist die Auer. Also man darf diesen Punkt auch nicht vergessen. Natürlich also der Flughafen Wien, das Management mit der Auer sehr bemüht, um mehr Langstrecke zu holen. Aber als Partnergesellschaft ist es natürlich mehr Anreiz. Und die österreichische Politik will ja auch Langstreckenverbindungen nach Wien. Da kann die Auer nicht mehr so viel machen mit nur 9 Flugzeugen, wie sie künftig haben soll. Mhm. Ist übrigens ein sehr niedriger Wert, um vernünftig ein Langstreckenkonzept zu machen mit nur 9 Flugzeugen als Drehscheibe. Das ist wirklich schon die untere Grenze. Aber wie gesagt, Partnergesellschaften könnten kommen und eine Fluglinie ist auch immer ein Botschafter eines Landes. Das sollte man eigentlich auch nicht vergessen.
Mhm. Und weil wir auch beim Flughafen sind, wenn jetzt Laudamotion eingestellt werden würde, wird da wer andere die Slots übernehmen? Würde der Flughafen da auch was verdienen oder würde da vielleicht sogar etwas gewinnen dadurch?
Na, auf jeden Fall wird er mal am Anfang verlieren, weil eine Fluglinie weniger vor Ort ist. Aber und Slots gibt es zurzeit überall genug. Der Flugverkehr wird sich ja nur sehr zögerlich wiederholen. Ne? Wenn wir vielleicht nächstes Jahr 50-70% der Kapazität des Vorjahres wiedersehen, ist das wirklich schon viel. Die Auer wird auch sehr bescheiden starten diesen Sommer und in den Herbst hinein. Der Winter wird für alle Fluglinien sehr schwierig werden, weil da verdienen die Airlines sowieso am wenigsten Geld. Dieser Winter ist natürlich noch herausfordernder. Jede Airline, die was von einem Flughafen wegzieht, ist natürlich ein verlorenes Geschäft, aber ist bei Flughäfen so, Airlines kommen und gehen. Aber der Flughafen Wien natürlich hat dann auch keine einfachen Jahre vor sich jetzt, auch mit einer abgespeckten Auer. Viele andere Airlines werden den Flugverkehr nach Wien zurzeit einmal reduzieren, manche werden ihn einstellen. Das ist das, aber das betrifft alle Flughäfen weltweit.
Ja, aber insofern ist, Sie haben es ja auch schon angesprochen, der Flughafen Wien interessant, weil hier sehr viele Billigfluglinien in den letzten Jahren dazugeholt wurden, was einen ziemlichen Preiskampf bedeutet hat, gut für den Konsumenten, aber unter dem Strich wird es jetzt so sein, dass einige, wie wir jetzt an Laudamotion sehen, wegfallen. Also hat sich der Flughafen da vielleicht auch ein bisschen verkalkuliert?
Nun, es waren alle überrascht. Das heißt, der Flughafen selber, wie auch die ganzen Billigfluglinien, dass sich Wien so entwickelt hat, diese Dynamik, das war eigentlich ja geschuldet der Pleite von Air Berlin und von Niki. Dann war ja plötzlich hier Platz und ist ja einiges an Strecken weggefallen und hat natürlich auch als Flughafen Wien sich auch Billigfluglinien geöffnet. Logischerweise auch am Flughafen muss er schauen, dass er Airlines bekommt. Nur die meisten Billigfluglinien haben dann eigentlich erst so richtig begonnen, Wien zu evaluieren und haben festgestellt, dass es eigentlich ein spannender Markt ist. Total unterbesetzt von Billigfluglinien zu dieser Zeit. Mhm. Und viele hatten dann einfach Interesse bekommen, nach Wien zu gehen. Und plötzlich war dann eigentlich hier sehr viel los im Billigflugsegment. Und wir haben dann gesehen, was für eine Dynamik entstanden ist. Na, gut für den Passagier, klar, mit vielen billigen Preisen. Aber jede Airline hat unterm Strich eigentlich drauf bezahlt.
Schauen wir zum Abschluss vielleicht auch noch ein bisschen in die Zukunft. Es gibt Pläne dafür, dass es eine dritte Piste geben soll. Ist eine dritte Piste für den Flughafen Wien nach wie vor notwendig, auch wenn wir jetzt sehen, dass zum Beispiel die Laudamotion vielleicht wegbrechen würde?
Ja, so ein Projekt ist ja sehr langfristig gedacht und sehr langfristig geplant. Jetzt braucht man sowas natürlich nicht, aber dann irgendwann in der Zukunft. Aber man darf nicht vergessen, es gibt nicht mehr viele Flughäfen in Europa, wo es möglich ist, eine dritte Piste zu bauen. In Wien hat aber die Möglichkeit, hätte die Möglichkeit. Das ist ein wichtiger Punkt, sagen wir, im internationalen Wettbewerb unter den Flughäfen. Also das wäre an und für sich schon ein Pluspunkt für eine dritte Piste. Aber natürlich jetzt und auf längere Zeit ist einmal diese Kapazität wahrscheinlich nicht notwendig. Mhm. Die Pläne gibt es, sie zu bauen zu können. Das ist an und für sich nicht schlecht. Aber ich glaube, da wird man jetzt einfach mal die nächste Zeit, jetzt muss man mal schauen, dass das System Flughafen wieder ordentlich in die Schwünge kommt und natürlich eigentlich die gesamte Weltluftfahrt. Weil es ist ja doch 90% aller Flugverbindungen weltweit finden ja zurzeit nicht statt. Ich glaube, 16.000 Flugzeuge sind gerade am Boden von 25.000. Also gibt es gerade größere Probleme.
Genau, also die Mehrzahl der Flugzeuge ist noch am Boden, bis wieder alle in der Luft sind. Das wird noch einige Zeit dauern. Herr Hoffmann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitte gerne.
Ja, und bis die dritte Piste kommt, können wir uns die Zeit im Autokino vertreiben. In ganz Österreich sprießt diese totgeglaubte Form der Unterhaltung wieder aus dem Boden. So auch in Innsbruck, doch dort ist das Autokino in der Olympia World zum Zankapfel in der Stadtkoalition geworden. Die Grünen haben dabei gegen eine 15.000 Euro Förderung gestimmt. Ein Kinoabend würde 1.000 Autofahrten zusätzlich bedeuten, argumentieren die Grünen. Kurioserweise hofft dagegen der grüne Bürgermeister Georg Willi, dass das Autokino ein Erfolg wird. Denn als städtischer Eigentümervertreter bei der Olympia World muss er darauf bedacht sein, dass das Unternehmen Einnahmen lukriert. Man könnte auch sagen, it's the economy, stupid. Kultur jedenfalls wird wieder groß geschrieben in diesem Land. Und das hat auch die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer betont. Life is what happens to you while you are making other plans, hat sie ja heute gesagt und sich dabei auf die Strophe im John Lennon-Song Beautiful Boy bezogen. Das Zitat ist zwar eigentlich von dem Journalisten Alan Saunders aus dem Jahre 1957, aber der Song von John Lennon ist ja dennoch gut. Für Paul McCartney ist es sogar der beste Lennon-Song ever. Und der muss es ja wissen. Das war's von mir für heute. Einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann mailt uns doch. Unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out. Darling, show me.